Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 26. April 2024 mit Klimafolgen,
einem Datendilemma,
dem Schulbarometer,
einem guten Argument gegen Tauruslieferungen,
Cum-Ex,
Abgeordnetenbestechung,
Schamjaff zu Frontex,
Beton d'amour, ratadadada,
guten Nachrichten,
dem Börsenticker,
einem Limerick der Woche,
Katrin Rönicke
und Holger Klein. Und vielleicht vorneweg, das Gewinnspiel der letzten Woche war tatsächlich, dass der Abspann aus der Woche von davor stammte. Eine Cartman-Figur geht raus an unseren Gewinner, der als erstes per Mail die Lösung geschickt hat.
Genau, und wenn ich jetzt nachgeschlagen hätte, könnte ich sogar sagen, wer das war. Ich hoffe, dass ich das noch rausgeschickt kriege. Ich habe gerade privat sehr viel Stress, nicht mit meiner Frau, mit der ich hier die Sendung mache, sondern an anderer Stelle. Ich versuch's aber noch. Falls das nicht klappt, gibt's das Ding im Herbst.
Gut.
Und das mit dem Abspann, das war ja auch so, muss man ja auch mal, darum feig sich gerade so, weil das war meine Idee. Ich habe gesagt, ach komm ey, wir sind hier in Workation, weil wir sind ja weggefahren, weil wir dachten, mit einem Blick auf einen schönen See lässt sich schöner arbeiten.
Stimmt auch.
Dass dabei unser Vorzelt draufgegangen ist beim Sturm und wir uns die Klöten abgefroren haben. Also ich, du hast ja schon, deine waren ja schon weg. Naja.
Nee, meine Klöten sind innerhalb des Körpers, die gehen nicht so schnell ab.
Ja, Frauen, ne? Die haben immer nur Vorteile von allem. Naja. Jedenfalls habe ich gesagt, ach komm ey, dann mach doch einfach den Abspann von nächster Woche, dann mach mal ein Gewinnspiel draus und dann hast du nicht so viel Arbeit, weil den Abspann zu schneiden macht dir sehr viel Arbeit, letztlich hinten raus. Hat aber genauso viel Arbeit gemacht, ne?
Ich hatte das Gefühl, ja. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es weniger Arbeit macht, weil ich dann nämlich aus der alten Sendung den Vorspann, den Abspann raus und deinen noch hinten ran noch eingesprochenen Vorspann davon. Und also, und das dann noch in zwei verschiedenen Varianten, weil die bei Steady kriegen ja was anderes zu hören als die bei Apple. Das war schon. Naja, und ansonsten, was.
Ich halte das nächste Mal halt ich's Maul.
Was auch der Faktencheck nicht rausgefunden hat letztes Mal, nämlich wer war denn der Versicherungsheini, der immer mit dem immer Gerhard Schröder abhing?
Maschmeyer hieß der.
Das war natürlich Carsten Maschmeyer. Genau, danke an alle vielen Leute, die uns darauf hingewiesen haben.
Ich hätte noch kurz was vorauszuschicken, was nur quasi ein Thema ist, nämlich das Datendilemma. Es ist erschienen, die sogenannte Trendstudie Jugend in Deutschland 2024, darin unter anderem ein Rechtsruck zu verzeichnen bei den Jugendlichen. Ich habe das Problem, ich hätte diese Studie gerne gelesen, die muss man aber leider kaufen, um sie selbst lesen zu können. Das kostet 70 Euro und 70 Euro stehen in keinem sinnvollen Verhältnis zu den 10 Minuten, die ich dann hinterher drüber referieren würde. Die einzige Möglichkeit, die man hat, die auch ich habe, ist, sich auf die Berichterstattung über diese Studie zu verlassen. Und genau das ist was ich nicht machen möchte, weil Redaktion bedeutet ja immer auch Gewichtung.
Ja.
Und gerade bei solchen Geschichten würde ich gerne erstmal einen unvoreingenommenen Blick drauf werfen können und dann meine eigene Gewichtung vornehmen können, wozu die Wochendämmerung ja letztlich auch da ist. Dann hatte ich gedacht, ich könnte mir die Studie vielleicht irgendwie auf andere Weise verschaffen. Hab mal rumgefragt, hab aber auch keine Antwort gekriegt, jedenfalls keine sinnvolle. Und dann aber auch gedacht, selbst wenn ich die jetzt irgendwie zugespielt bekäme, würde ich die Hörerschaft in dasselbe Dilemma stecken, in dem ich selbst stecke, weil ich meine Quelle hinterher nicht veröffentlichen könnte. Hm. Was ich auch nicht könnte, selbst wenn ich das Ding gekauft hätte. Und darum gibt's hier nur den Hinweis, es ist eine Studie erschienen.
Ist das diese Shell-Jugendstudie?
Nein. Das ist die Hohlmann-Studie.
Aber Hohlmann ist doch auch die Shell-Jugendstudie.
Ja, aber es ist eine andere. Also das ist irgendwie ein anderes Ding. Ja.
Ein anderes Ding. Dann warten wir auf die Shell-Jugendstudie. Ich glaube, die ist immer öffentlich.
Ja. Ja klar, ist ja Reklame für Shell.
Dann, ich wollte über den Klimawandel sprechen.
Und Klimawandel?
Ja, genau. Ich habe immer drei Antworten auf diese Aussage. Ich möchte über den Klimawandel sprechen. Habe ich mir drei mögliche Antworten mitgebracht. Die erste ist, der Klimawandel ist viel zu abstrakt. oder die Leute, die leben im Jetzt oder was hat das denn jetzt mit mir zu tun? Also das sind so ganz typische Reaktionen, die ich in den letzten Jahren schon oft zu hören bekommen habe, wenn ich versucht habe, über den Klimawandel zu reden und so neue Forschung, wissenschaftliche Erkenntnisse und so weiter darauf hinzuweisen. Aber ich glaube, diesmal wird es funktionieren, weil die Leute ja immer dann anfangen zuzuhören, wenn es um ihr Geld geht. Ja, also dann horchen ja doch ein paar mehr vielleicht mal auf. Und darum ist die neue Studie, die öffentlich ist, aus dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, also obwohl, ich weiß gar nicht, bei Nature erschienen, kann das dann jeder lesen? Weiß ich jetzt gar nicht. Müsste ich nochmal gucken. Na jedenfalls, ich habe sie zusammengefasst und sie ist vielleicht was, was man beim nächsten Gespräch mit der Familie oder auch mit dem Schornsteinfeger parat haben möchte. Was haben die gemacht? Also die haben sich mal angeschaut oder haben sich gefragt, welche Schäden wird die Weltwirtschaft denn so nehmen, selbst wenn wir jetzt sofort drastisch Treibhausgase reduzieren würden, was wir ja nicht tun. Und weil das jetzt auch wieder zu abstrakt ist, ne, die Weltwirtschaft, ja, was habe ich denn mit der Weltwirtschaft zu tun? Die meisten haben sehr viel damit zu tun, aber realisieren das natürlich nicht. Schauen Sie direkt auf die Einkommen und sagen, in 25 Jahren, also bis 2050, müssen Menschen auf der ganzen Welt mit einem Einkommensverlust von im Durchschnitt 19% im Vergleich zu jetzt rechnen. 19%. Das ist 6-mal mehr Geld, sagen sie, als es uns alle im Schnitt kosten würde, wenn wir jetzt sofort die Erderwärmung begrenzen würden. Und sie beziehen sich auf Daten aus 1600 Regionen, also schauen sie wirklich die ganze Welt an, und aus den letzten 40 Jahren, also auch ein wirklich langer Zeitraum. Und daraus basteln sie quasi ein Modell, eine Prognose, wie, wenn das so weitergeht, was kostet das dann? So. Und weil das immer noch sehr abstrakt ist, ganz konkret, sie sagen ja, also am schlimmsten wird es natürlich die Menschen auf dem afrikanischen Kontinent treffen und in Asien, aber Nordamerika und Europa sind auch dran. So, kommen wir zu Deutschland. In Deutschland wird der durchschnittliche Einkommensverlust bis 2050, also in etwa 25 Jahren, 11% betragen. Das heißt, jemand, der heute vielleicht 2000 Euro oder so am Ende des Monats übrig hat, der hat in 25 Jahren nur noch 1780 in der Tasche. Und das ist inflationsbereinigt gerechnet. Also der hat dann wirklich weniger, diesen heutigen Betrag weniger zum Geld ausgeben. Und wir wissen ja auch alle, das wird nicht in erster Linie die Reichen betreffen. Ja, die können sich durch sowas immer noch so ein bisschen durchlavieren, sondern das wird mal wieder am stärksten, und das sagen sie auch, die ärmeren Menschen treffen. Das gilt weltweit. Ja, also weltweit sind die betroffen, die erstens am wenigsten für den Klimawandel können und zweitens am wenigsten, sowieso schon am wenigsten Kohle haben. Also Geldkohle, nicht die andere Kohle. Aber auch hier in Deutschland wird sich das mit Sicherheit vor allem in den eh schon kleineren Geldbeuteln bemerkbar machen.
Und weil wir alle wissen, dass die Armen noch nie eine Revolution gestartet haben, können wir davon ausgehen, dass es genau so kommen wird, wie sie da prognostizieren. Und die, die jedes Jahr eine Million haben, naja, die haben dann halt jedes Jahr nur noch 900.000. Da kann man auch schon mal für 50.000 Propaganda machen.
Ja. Naja, und dann war auch noch eine ganz interessante Zahl diese Woche, die nochmal verdeutlicht, warum Europa so betroffen ist. Und zwar kommt es von der Weltorganisation für Meteorologie und vom EU-Klimawandeldienst Copernicus. Die haben nämlich festgestellt, dass Europa sich verglichen mit dem globalen Durchschnitt doppelt so schnell erwärmt hat seit den 1980er Jahren, also doppelt so schnell wie der Rest der Welt. Wir sind der Kontinent, der sich am schnellsten erwärmt hat und am schnellsten weiter auch erwärmt. Wir haben Rekordwerte, also wir, ich glaube seit über einem Jahr oder sowas, ich weiß gar nicht, ich habe nur bis zum Juli zurückgeschaut, haben wir immer so, das war der wärmste Juli seit Wetteraufzeichnung, das war der wärmste August seit der Wetteraufzeichnung und so weiter. Es war jetzt auch wieder der wärmste März seit der Wetteraufzeichnung und es war auch der wärmste März in Deutschland, seit wir hier sowas messen. Und deswegen finde ich es umso bemerkenswerter, Stößchen, dass in der Woche mit solchen Nachrichten, ja, kommt dann jetzt, und das ist meine letzte Klimanachricht, kommt dann sowas wie dieses heute mit, ich glaube, ich habe gar nicht nochmal geguckt, ob sie es wirklich verabschiedet haben, aber ich gehe davon aus,
haben sie
im Bundestag verabschiedete.
Kam gerade die Einmeldung.
Ah ja, neue Klimaschutzgesetz. dass die Koalition aus SPD, FDP und Grünen jetzt durchgedrückt hat, ein Klimaschutzgesetz, das neu geschrieben werden musste, vor allem um unseren Verkehrsminister Volker Wissing davon zu befreien, dass er in seinem Sektor Klimaschutzmaßnahmen ergreifen muss. Es gibt viel Kritik an dem Gesetz. Fridays for Future, Greenpeace, die Klimareporter, also viele haben dazu aufgerufen, stimmt nicht dafür. Und ich möchte hervorheben, einen Menschen mit Rückgrat, Anton Hofreiter, hat sich mal wieder meinen Respekt verdient. Er hat gegenüber der Taz gesagt, er wird dagegen stimmen. Ich gehe davon aus, dass er es auch gemacht hat. Was als ehemaliger Fraktionsvorsitzender, also einer, der auch weiß, warum gibt es Fraktionsdisziplin und sowas, schon bemerkenswert ist.
Absolut, ja.
Er hat nämlich gesagt, für ihn sendet die Aufweichung, die da jetzt gemacht wurde, die Botschaft, Zitat, dass für Minister, die sich nicht an geltendes Recht halten, einfach die Gesetze geändert werden. Zitat Ende. Ja. Meine Hoffnung ist ja, dass dieses Gesetz jetzt auch bald vom Bundesverfassungsgericht kassiert werden könnte. Da Vorsicht, man hat heute dann überall lesen können, Bundesverfassungsgericht weist Eilantrag zurück. Ja, aber da ging es jetzt nicht um die Rechtmäßigkeit dieses Klimaschutzgesetzes.
Das war ja nur ein Prozess, also um den Prozess, wie das zustande gekommen ist, ging es da ja nur. Ne?
Ja, oder das war der gleiche Typ, der letztes Jahr dafür gesorgt hat, dass das Wärmepumpengesetz nicht verabschiedet werden konnte.
Heilmann,
der hat versucht, mit dem gleichen Trick zu verhindern, dass darüber abgestimmt wird, weil er gesagt hat, wir hatten nicht genug Zeit, das zu lesen. So, es war nicht
das ist eh eine sehr interessante Personalie, der Herr Heilmann.
Jedenfalls, darum geht es nicht, aber es gab ja vor knapp 2 Wochen, war es glaube ich, diese Klimaseniorinnen aus der Schweiz, die vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Erfolg mit ihrer Klage hatten, wo das Gericht gesagt hat, also die Schweiz hat die Menschenrechte dieser Leute verletzt, die Behörden haben nicht rechtzeitig gehandelt und seien den Klimawandel und seine Folgen nicht angemessen angegangen. So, und das gilt jetzt vielen als Präzedenzfall. Deswegen haben auch schon viele angekündigt, sie werden auf jeden Fall dieses Klimaschutzgesetz vor Gericht bringen. Und ich fand da ganz schön die Einschätzung von Ulf Burmeier bei Phoenix. Der ist ja Jurist, Mitgründer und Vorstandsmitglied bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte und Podcaster. Viele hören ja beide Podcast, Lage der Nation und uns. Und der sagt, letztendlich
führt diese gesetzliche Änderung dazu, dass der Klimaschutz massiv verzögert wird, insbesondere im Verkehrsbereich. So, und wenn man sich jetzt überlegt, das Bundesverfassungsgericht hat zwar bisher keine konkreten Maßnahmen vorgeschrieben, was ich gut finde. Das Gericht will dem Gesetzgeber eben nicht vorschreiben, was er zu tun hat. Aber das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber wirksamen Klimaschutz ins Stammbuch geschrieben, gerade für die zukünftigen Generationen. Und ich würde denken, dass diese Novelle diesem Ziel absolut entgegenläuft. So, und wenn man jetzt dagegen klagt, ja, gegen dieses Änderungsgesetz, dann ist das Bundesverfassungsgericht in einer relativ komfortablen Position. Es muss dann nämlich dem Gesetzgeber nicht sagen, das musst du tun für Klimaschutz, sondern es kann sagen, lieber Gesetzgeber, was immer du tust, weniger Klimaschutz geht jedenfalls nicht und könnte sich einfach darauf beschränken, dieses Änderungsgesetz für verfassungswidrig zu erklären. Und das halte ich ehrlich gesagt für sehr wahrscheinlich.
Oh, das wäre ein Ding. Ja.
Yeah.
Ich bin mal gespannt, wer da vor das Bundesverfassungsgericht zieht. Was ich wirklich.
Alle angekündigt, das zu tun. Also Fridays for Future, Rhoda Verheyen, die da ja Expertin drin ist mit Klimaklagen. Also die werden das alle machen.
Was ich wirklich ganz, ganz beachtlich fand, ist, dass für die Union Andreas Jung das Wort ergriffen hat im Deutschen Bundestag und gesagt hat, das sei die Entkernung des Klimaschutzgesetzes, dass ihm die Verbindlichkeit genommen würde. Und er hat gesagt, er hätte sich nicht vorstellen können, dass die Grünen da zustimmen und dass die das dann auch noch schönreden. Und das finde ich zumindest insofern beachtlich als exakt. Und vor allen Dingen ist es, so geht Oppositionsarbeit und nicht dieses Gepöbel, was solche Typen wie Friedrich Merz den ganzen Tag bei irgendwelchen Springer-Medien verbreiten lassen und so. Das finde ich wirklich ganz interessant. Vielleicht sollte man doch noch ein bisschen öfter mal Bundestagsdebatten sich angucken und sowas. Das fand ich schon wirklich ganz schön. Also der Jung, der gehört zur Klimaunion. Vielleicht ist das doch nicht einfach nur so ein Papiertiger. Das Paper, das du eben zitiert hattest, ist das Achtung, das Kotz-Paper? The Economic Commitment of Climate Change, das ist Open Access, also das kann jeder lesen. Ah, yes. Kotz, Levermann, Wenz haben das geschrieben. Kotzpapier. Was mir auch noch eingefallen ist, als du sagtest, ja hier, Europa erwärmt sich am stärksten. Es gibt ja auch noch dieses andere Ding, und zwar die AMOC, also diese ostatlantische Zirkulation oder wie sie heißt. Also was man so landläufig als Golfstrom bezeichnet. Und da besteht ja die Gefahr, dass dieses Ding versiegt. Und das hätte dann zur Folge, dass Europa innerhalb weniger Jahrzehnte, um, ich glaube, gelesen zu haben, bis zu 30 Grad abkühlt im Durchschnitt.
Das, also.
Und das fand ich, also wir haben,
wir müssen hier,
egal was passiert, es wird scheiße. Ja, und ja, wenn es hier kälter wird, ich glaube nicht, dass 30 Grad waren, ich glaube, da vertue ich mich. Ja, aber wenn es hier dramatisch kälter wird, ja, dann werden wir hier dramatisch mehr heizen müssen. Und das mit einem Gebäudebestand und einem Heizungsbestand, der nichts anderes kann, als CO2 zu emittieren. Hm. Das ist, finde ich, auch nochmal ein Aspekt, der auch insgesamt ein bisschen zu kurz gekommen ist in der Berichterstattung, finde ich. Also in der Berichterstattung über die AMOC. Weil ja, ist scheiße, wenn das abreißt, ja, ist scheiße, wenn das kälter wird, aber was ist denn die Konsequenz, wenn es hier kälter wird?
Das ist so interessant, weil lustigerweise, als wir nach Hause gefahren sind von unserer Vacation letzte Woche, bin ich ja irgendwann eingeschlafen. Und weißt du, worüber ich eingeschlafen bin? Über den Wikipedia-Artikel zu genau dieser Frage.
So langweilig war der.
Ja, es ist halt, der ist halt auf Englisch und ich finde, auf Englisch lesen und ich war müde und so, war einfach eine blöde Konstellation und es ist halt sehr wissenschaftlich. Und also ich versuche mal zusammenzufassen, was ich behalten habe, ja, also ich war offensichtlich in einem etwas dämmerigen Zustand, ist, dass es gar, also dass sich so die Erwärmung Europas und die Erkaltung, falls das denn, also falls er...
Ich glaube, Abkühlung ist das Wort, was ja, du meinst. Erkaltung ist das, was mein Herz macht.
Ja, okay. Dass sich das so ein bisschen gegenseitig aufhebt und deswegen gar nicht, also die Frage ist, ob es dann wirklich, also ob die Klimaerwärmung dann noch so dramatisch ist. Also es ist so...
Ach so, dass das sozusagen ein Nullsummenspiel ist.
Ja, Nullsumme wird's nicht. Es wird wohl schon ein bisschen kälter, auch je nachdem, wo man so hinguckt. Also es gibt dann auch so Karten, die vorhersagen, wie warm oder wie kalt, wie viel kälter wird es wo. Also hatte ich auch gefunden. Und zum Beispiel sowas wie, ich habe dann gesagt, ach, Venedig. Ja, also in Venedig kann man dann ganz gut leben eigentlich, so unterm Strich.
Ja, aber das kostet jetzt 5 Mark Eintritt, das geht nicht.
Ja, es war jetzt auch nur so ein Beispiel, was ich mir gemerkt habe. Also es gibt Regionen, da wird es unangenehm, weil es einfach sehr viel kälter wird, Skandinavien zum Beispiel. Also für alle, die sich nach unserem Interview letztes Jahr mit Milena Glimbowski vorgenommen haben, okay, ich wandere nach Skandinavien aus.
Ja, schlechte Idee.
Schlechte Idee, es wird dort richtig kalt, also es wird wirklich
kälter. Also doch lieber tatsächlich nach Venedig, okay.
Also ich weiß es nicht, es ist wirklich kompliziert, weil deswegen war ich auch auf diesem Wikipedia-Artikel, weil ich halt versucht habe, mir eine Meinung zu bilden, wo in Europa wird es noch angenehm sein. Und die Quintessenz unterm Strich für mich erstmal gerade ist, du bist nirgends sicher. Also weil du weißt ja auch nicht, wird es jetzt heißer oder bricht der ab, bricht der nicht ab? Das ist ja auch noch nicht 100% gesagt, die Wahrscheinlichkeit. Mhm. Ne? Stefan Rahmstorff sagt ja immer ganz schön, würden sie in ein Flugzeug steigen, das mit 5%iger Wahrscheinlichkeit abstürzt? Also ne, also selbst wenn es eine recht geringe Wahrscheinlichkeit ist, dass er komplett abbricht, sie ist viel zu hoch.
Ja. Alleine das ist, was man sich, glaube ich, auch allzu oft gar nicht klar macht. Ich hatte letztes Jahr irgendwann mit Bernd Ulrich, dem Journalisten, ein kleines Interview gemacht und der sagte ja, klimabezogen würden wir uns in einem Albtraum befinden und darum wäre selbst das kleinste Fitzelchen, was wir unternehmen, also sprich kein Fleisch mehr essen zum Beispiel, nicht mehr fliegen zum Beispiel, wäre ein kleiner Schritt raus aus diesem Albtraum und darum wäre das auch immer eine gute Idee, auch solche individuellen Entscheidungen zu treffen. Und ich finde, also das ist mir sehr, sehr hängen geblieben, diese Idee vom Albtraum und die alleine der Umstand, dass wir darüber reden, wo kann man hinziehen? Wo wird's kalt? Wo wird's warm?
Ja, eben.
Alleine das ist Teil eines Albtraums.
Voll.
Das sind Themen, über die sollten wir eigentlich gar nicht reden müssen.
Voll.
Ja. Wir sollten andere Probleme haben. Und das muss man sich immer mal wieder klammern. Wir sollten ganz andere Probleme haben. Tja. Gut, jetzt, ne, die Rechten, die tun einfach so, als hätten sie ganz andere Probleme, geschlechtergerechte Sprache oder irgendwie sowas, als würde, ne? Aber das ist ja nicht die Realität. Also es fantasieren die sich ja herbei, um den einfältigen Teil ihrer Wählerschaft irgendwie zu beeindrucken. Aber das lässt mich nicht los. Und jedes Mal, wenn ich sowas denke, denke ich, Warum denke ich das? Warum muss ich das jetzt denken? Ich will das nicht denken. Ich habe so viele Probleme im Moment. Da will ich nicht auch noch über so eine Scheiße nachdenken müssen.
Ja, voll. Und ich meine, das ist so, einer meiner größten Träume war es ja immer, mal in Irland zu leben. Und wenn du dann dich dabei ertappst, wie du solche Zahlen dir raussuchst, wie kalt wird es dann in Irland oder wie wird denn der Meeresspiegelanstieg in Irland sein? Wo kann man dann überhaupt noch leben? Das ist genau, was du sagst. Das ist eigentlich, das zerstört den Traum und dann wird es wirklich zu einem Albtraum, wenn du dich dabei ertappst, wie du sowas nachguckst.
Wo ich eben gesagt habe, beeindruckende Oppositionsarbeit im Deutschen Bundestag. Was der Bundestag auch gemacht hat diese Woche, ist ein neues Gesetz zur Abgeordnetenbestechung zu verabschieden. Bisher haben sich Abgeordnete immer nur dann strafbar gemacht, wenn sie sich für ein bestimmtes Verhalten bei der Ausübung ihres Mandats haben schmieren lassen. Also Abstimmungsergebnis kaufen, bestimmte Positionen in einer Rede vor dem Deutschen Bundestag kaufen. So. Das wird jetzt ausgeweitet und zwar auf Präsentkörbe, die nichts mehr mit der direkten Arbeit im Parlament zu tun haben. Der Bundestag hat beschlossen, Abgeordnete machen sich strafbar, wenn sie ihre Stellung und das Prestige ihres Mandats nutzen, um gegen Bezahlung Einfluss auszuüben. Denen droht jetzt Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren oder eine Geldstrafe. Der neue Paragraph im Strafgesetzbuch heißt 108f, unzulässige Interessenwahrnehmung, und da drin steht: Wer einen ungerechtfertigten Vermögensvorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er während seines Mandats zur Wahrnehmung von Interessen des Vorteilsgebers oder eines Dritten eine Handlung vornehme oder unterlasse, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe bestraft. Das Gleiche gilt auch für die Anbieter dieser Vermögensvorteile, also genauso für die Bestecher wie für die Bestochenen. Dem haben sogar die Nazis zugestimmt bei der Abstimmung, fand ich ganz interessant, aber die kriegen ihre Vermögensvorteile ja eh vermutlich eher aus Russland und China. Enthalten hat sich die Linkspartei. Aha. Und CDU und CSU haben sich enthalten. Angeblich waren ihnen einige Formulierungen zu unscharf. Fand ich irgendwie ein bisschen unglaubwürdig, wenn ich bedenke, dass diese Neuregelung im Nachgang zu dieser Maskenaffäre von CDU und CSU getroffen worden ist, bei der ja Abgeordnete dieser Parteien, die haben sich ja Millionen Provisionen eingefahren, indem sie ihre Kontakte ins Ministerium sich versilbern lassen haben. Und da habe ich gedacht, das ist mir zu unglaublich, ich gucke mal ins Sitzungsprotokoll. Sitzungsprotokolle lesen ist immer scheiße übrigens. Ja, also Shoutout Parlamentsrevue, die sich darauf spezialisiert hat. Das ist echt, naja, da sagt ein Herr Hefeling von der Union: Es kann ja nicht darum gehen, dass bestimmte Handlungen, die zeitlich mit dem Mandat zusammenfallen, aber in keinem inhaltlichen Zusammenhang mit ihm stehen, eine Strafbarkeit begründen. Mit anderen Worten, wenn ein Politiker, der im letzten Bundestag im Gesundheitsausschuss gesessen hat und der in diesem Bundestag keine Gesundheitspolitik mehr macht, für den soll es nicht strafbar sein, wenn er seine alten Kontakte zur Pharmaindustrie und zu Kollegen und Kolleginnen im neuen Gesundheitsausschuss versilbert. Ja, also das, ne, habe ich ja letztes Mal, ne, also wenn wir es konkret machen, Jens Spahn war mal Bundesgesundheitsminister, jetzt ist er, ich glaube, energiepolitischer Sprecher der CDU. Wenn er jetzt also Kontakte aus seiner Zeit als Gesundheitsminister versilbert, soll das nicht strafbar sein.
Ja.
So kann man das verstehen. Was er auch sagt ist: Wie sieht's mit kommunalen Mandatsträgern aus? Wie sieht's mit der Beteiligung an Gesellschaften aus? Und da hat der Mann einen Punkt, das neue Gesetz. Das gilt nämlich nur für Abgeordnete in Landtagen, im Bundestag, EU-Abgeordnete und für, wie sie es nennen, Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung einer internationalen Organisation. Vereinte Nationen vermutlich und solche Dinge. Da hat er tatsächlich einen Punkt, aber deswegen nicht zuzustimmen, finde ich schwierig. Und dann gab es noch einen Herrn Ulrich von der Union, der ist auch ganz interessant. Der sagt: Warum geht es eigentlich nur um einen Vermögensvorteil? Ich finde, sie hätten die Norm weiter fassen müssen. Statt Vermögensvorteil muss sie für jeden Vorteil gelten. Und weiter, da greift die Norm viel zu kurz. Dann behauptet er: Der zweite Punkt ist, sie sprechen von bei Wahrnehmung des Mandats, das birgt aber klare Ausgangsprobleme. Das steht da nicht. Da steht nicht bei Wahrnehmung des Mandats, sondern während. Entweder hat dieser Mann das Gesetz nicht gelesen oder er sagt die Unwahrheit. Ich dachte, warum sagt der die? Und es ist mir völlig unklar, warum der das macht. Eventuell ist er einfach doof, kann es sein. Oder hat das Gesetz tatsächlich nicht gelesen, sondern plappert irgendwas nach. Vielleicht sagt das auch, um die Erzählung von mangelnder Präzision ein bisschen weiter zu treiben, in der Hoffnung, es würde nicht genau hingehört. Kann auch sein. Eine andere Möglichkeit ist, dass sie habe ich jedenfalls gedacht, dass sie versuchen wollen, politischen Gegnern auf diese Weise irgendwie einen reinzudrücken über Bande, ne, so Firmenbeteiligung. Hat die SPD nicht, ist die nicht an einem Verlag beteiligt und solche Geschichten? Weil eine Firmenbeteiligung kann man ja als Vermögensvorteil sehen. Mhm. Und da lässt sich bestimmt auch irgendwas konstruieren, was den Vorteil dann als ungerechtfertigt beschreiben würde. Funktioniert aber nicht, weil das Gleiche gilt halt für alle.
Ja,
anwaltliche Mandate. Warum hat Kubicki ein bestimmtes Mandat überhaupt bekommen? Hat er es bekommen, weil er der passende Anwalt ist? Oder hat er es bekommen, weil er im Bundestag sitzt? Das wäre alles genau was auch für CDU-CSUler gelten würde. Und darum habe ich tatsächlich den Verdacht, dass die Opposition das ernst gemeint haben könnte und bloß zu feige war, eindeutig Stellung zu beziehen, sich darum enthalten hat, weil es sind halt Konservativen, die sind traditionell eher feige. Womit er schließt ist, der Geist dieser Norm ist richtig, aber die Formulierung ist in Einzelheiten zu schwach und bleibt hinter dem zurück, was wir uns eigentlich vorgestellt hätten. Mal gucken, was sie machen, wenn sie selber mal wieder an der Regierung sind, ob sie das Ding nochmal aufschnüren, weil dann könnten sie es ja zum Beispiel.
Ja.
Kann auch sein, dass es einfach nur die üblichen schlechten Verlierer sind, wie sie rechts überall zu finden sind. Von der Linkspartei, hatte ich eben gesagt, hat keiner was zum Thema gesagt, die haben sich einfach so enthalten. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht mal sicher, ob die bei der Debatte überhaupt noch dabei waren. Am Anfang der Sitzung waren Leute von der Linkspartei im Parlament, das habe ich rausfinden können. Aber
oh Mann, ey. Vielleicht passt ganz gut dazu das Thema Cum-Ex. Ich weiß nicht, das hast du bestimmt auch mitbekommen. Diese Woche hat Anne Brohr-Hilker für Aufsehen gesorgt, dass es die Staatsanwältin, die Chefermittlerin gegen alles rund um Cum-Ex-Straftaten und Finanzkriminalität rund um Cum-Ex. Und sie hat diese Woche leider das Handtuch geworfen. Mhm. Es gibt dann sehr viel Spekulation. Leute, auch von der CDU tatsächlich, von der Opposition, haben sich direkt auch wieder drauf geworfen, weil sie halt sagen, ja, das ist doch nur ein Hinweis darauf, dass wir dringend einen Untersuchungsausschuss bräuchten. Wen wollen sie untersuchen? Unser Bundeskanzler Olaf Scholz. Falls ihr euch jetzt fragt, was hat der denn mit Cum-Ex am Hut? Also da gibt es inzwischen so viel Material zu, aber ich glaube, am besten zusammengefasst hat es vor auch 2 oder 3 Wochen oder so, Jan Böhmermann beim ZDF-Magazin Royal, der von der Leiche im Keller von Olaf Scholz gesprochen hat. Also da gibt es ja wirklich, ich sag mal so, wenn in dem Tagebuch des Chefs der Warburg-Bank in Hamburg steht, dass er sich sehr über das Gespräch mit Olaf Scholz freut oder gefreut hat und sich ganz sicher ist, dass die Sache in seinem Sinn, also so wie er der Chef der Warburg-Bank das gerne hätte, gelöst werden wird, dann ist das doch relativ starkes Indiz dafür, dass da irgendwas passiert ist, aber Olaf Scholz erinnert sich halt eben nicht, ne?
Was bei Wenn es aussieht wie eine Ente, es watschelt wie eine Ente und quakt wie eine Ente, könnte es eine Ente sein.
Genau. Na, jedenfalls hat dann Anne Brohr-Hilker ein etwas längeres Interview auch gegeben bei WDR Investigativ, also nachdem sie gesagt hat, sie wirft das Handtuch. Und wo sie eigentlich so ein bisschen erklären sollte, warum und wieso. Ich dachte mir, cool, da finde ich bestimmt voll den knackigen Ausschnitt, wo sie dann so total Ross und Reiter beim Namen nennt und klar sagt, ich gehe, weil Person XY meine Arbeit behindert hat, aber so ist sie nicht, also überhaupt nicht knackig, gar nicht knallig, super diplomatisch, super korrekte Person.
Ja klar, sie ist ja auch immerhin noch Beamtin, ne? Also
ja.
Die muss ja erst entlassen werden und ich weiß auch nicht, was ist dann mit ihrer Pension, behält die, auch wenn sie früher aussteigt und so? Also da willst du es dir auch nicht so verscherzen, indem du da irgendwem richtig ans Bein pinkelst, ne?
Ja, vor allem glaube ich auch, dass sie spricht sehr, sehr stolz von ihrem Team. Also sie ist ja nicht die Einzige, die da gegen diese Cum-Ex-Machenschaften vorgeht, sondern die hat inzwischen ein relativ großes Team, sagt auch, dass sie davon ausgeht, dass das Team die Arbeit super fortsetzen wird, die sie da angefangen hat. Also sie hat 11 Jahre lang hat sie diese Cum-Ex-Geschichten verfolgt, also wirklich schon lange auch. Und man hat auch das Gefühl, sie will halt diesem Team auch keine Steine in den Weg legen und bleibt.
Ja, das machen ja ganz andere. Das habe ich ja, letztes Jahr hatte ich das ja noch erzählt, da hatten sie ja das Team aufgeteilt irgendwie. Sie wollten es, haben sie es nicht gemacht?
Nee, sie haben es dann doch nicht gemacht.
Genau. Okay, ich dachte, sie hätten ihr tatsächlich auch die Schlagkraft genommen dann im Nachgang. Okay,
im Gegenteil, sondern der Typ, der das war, ich habe seinen Namen wieder vergessen, war so ein Grüner, der hat ihr dann sogar noch 4 weitere Stellen geschenkt, obwohl dieses Geld knapp war. Ja, ja.
Auch schön.
Also es war wieder so ein Beispiel von Stunk machen hilft. Also es war gut, dass es dann eben wirklich breit diskutiert wurde und skandalisiert wurde auch in der Öffentlichkeit. Und dann hat sie letztendlich davon auch profitiert oder ihr Team. Aber was sie dann doch benennt, also so ein paar Sachen sagt sie schon, also sie sagt, sie ist schon immer wieder, ja, also es ist deprimierend, dass es so ein großes Ungleichgewicht gibt, mit dem die ErmittlerInnen da zu kämpfen haben. Also extrem reiche Menschen stehen da ja vor Gericht, die sich dann auch die Besten der Besten der Besten Anwälte leisten können, die auch alles ausreizen, was irgendwie geht, um die Justiz mürbe zu machen. Mhm. Und sagt auch ganz klar, was ja auch der Ronen Steinke in seinem Buch Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich sagt, nämlich, dass die Leute sich dann halt auch freikaufen in solchen Verfahren. Und das findet sie auch falsch. Also, weil sie wird dann auch gefragt, so, aber ist doch okay, weil dann spart man sich Zeit und ne. Und sie sagt, nee, die kommen ja teilweise dann, also die haben ja Summen gestohlen letztendlich vom Staat, diese Cum-Ex-Leute, und dann zahlen sie, wenn so ein Verfahren dann beigelegt wird und man sich auf eine Summe einigt, die da bezahlt werden muss, zahlen sie vielleicht nicht mal die Hälfte oder so. Das ist doch keine Gerechtigkeit.
Na, davon mal ganz abgesehen, also wenn Arbeitsaufwand ein Kriterium wäre, dann müssten wir sofort aufhören, Schwarzfahrer zu verfolgen, weil das ist riesiger Arbeitsaufwand in der Summe. Nicht für den einzelnen Schwarzfahrer. Ja? Aber in der Summe, es würde mich nicht wundern, wenn das genauso viel Arbeitsaufwand ist, wie irgendwie so ein Bankster-Ding festzumachen.
Ja, wobei das kommt ja. Es machen ja viele Städte zunehmend, und ich glaube,
aber
das
mit
wird
anderen Argumenten.
Nur noch eine Frage der Zeit sein. Naja, aber ich finde, sie hat ja recht. Also jemand, weiß ich nicht, klaut Milliarden und dann kauft er sich vor Gericht für weniger als die Hälfte dessen, was er eingesagt hat, frei. Das zerstört natürlich das Vertrauen sowohl in den Rechtsstaat als auch in die Demokratie. Mhm. Und sie sagt auch ganz klar, dass es im Grunde bundesweit an Strukturen mangelt, also Personalmangel oder Mangel an bundesweiter Vernetzung auch der einzelnen Staatsanwaltschaften, um dieser sehr gut vernetzten Finanzkriminalität, die ist ja nicht nur bundesweit, die ist ja global vernetzt, irgendwie beizukommen. Also sie spricht davon, dass man wirklich teilweise hunderte Täter mehr als 10 Jahre, 10 bis 15 Jahre hinweg versucht beizukommen, Aktenordner voll mit Material, das potenzielle Beweise enthält. Also es mangelt einfach an Personal, um das alles irgendwie überhaupt mal aufzuarbeiten und zu untersuchen.
Ich glaube sogar, dass das Absicht ist. Also es ist ja bei der Steuerfahndung, sieht das ja genauso aus. Also da werden ja auch nur sehr selten die wirklich großen Fische irgendwie geschnappt, sondern stattdessen arbeiten sie sich an, ich sag mal, mittelgroßen bis kleinen Fällen ab. Mhm. Wenn du 100.000 im Jahr Umsatz machst, könnte ich mir vorstellen, dass die Wahrscheinlichkeit, da geprüft zu werden, wesentlich höher ist, als wenn du 100 Millionen umsetzt. Mhm. Das ist, da gab es ja auch diese Geschichte aus Hessen, wo sie dann tatsächlich vom Ministerium aus die erfolgreichsten Steuerfahnder wirklich kaltgestellt haben, indem sie ihnen Unzurechnungsfähigkeit irgendwie unterstellt haben und sowas und Aktionismus, Aktivismus und so. Das ist eine ältere Geschichte, kram ich nachher mal raus.
Ja, ja, und also sie weigert sich auch zum Fall Olaf Scholz was zu sagen.
Mhm, sehr gut.
Weil sie sagt, darf ich nicht, kann ich nicht, Dienstgeheimnis und so. Aber sie bemängelt ganz klar, dass es ein Problem gibt mit Lobbyismus aus der Finanzbranche und die Verflechtung dieser Lobbyisten mit der Politik. Sie sagt, die Branche, die am meisten Geld für politische Lobbyarbeit ausgibt, das ist die Finanzbranche. Und sie sagt, und vielleicht gibt sie da auch einen ganz kleinen Ausblick auf das, was bald kommen könnte.
Und wenn dann viel Geld im Spiel ist, gibt es natürlich auch Möglichkeiten der Einflussnahme. Und das ist natürlich gefährlich. Also wenn keine Kontrolle passiert durch staatliche Organe, dann greifen die Menschen in die Auslagen. Das halte ich für ein ganz großes Problem. Das ist jedenfalls mein Eindruck, wir noch viel zu wenig davon verstehen, was Banken eigentlich wirklich so treiben am Börsenmarkt. Also da müssen wir, glaube ich, ehrgeiziger werden, das auch so verstehen und schnell darauf reagieren zu können. Ne? Deswegen will ich mich ja dafür einsetzen, dass solche Strukturen geschaffen werden, dass wir dauerhaft einfach irgendwie halbwegs auf Augenhöhe sind mit dem, was da am Finanzmarkt passiert.
Tja, also man darf gespannt sein, was Frau Bruhlke als nächstes macht, würde ich sagen.
Na, die geht zur Bürgerbewegung Finanzwende, die wird Geschäftsführerin, steht auch bei der Finanzwende auf der Webseite direkt.
Ah, super, siehst du, das habe ich.
Ich hoffe, dass es funktioniert, also weil das ist das Problem, dass wir haben ja auch keinen Journalismus, der in der Lage ist, dem was entgegenzusetzen. Und das da, wo es mal versucht wird, wie bei Wirecard zum Beispiel, macht die Politik dann auch noch mit Druck auf die Journalisten und Journalistinnen, die damit beschäftigt sind, solche Sachen aufzudecken.
Wobei man muss schon sagen, dass also der Olaf Schröm, der ein ganzes Buch darüber geschrieben hat, als Journalist und an dieser ganzen Sache wirklich schon seit Jahren auch dran ist, der ist super. Und Panorama hat das ja auch aufgegriffen und gut aufgearbeitet. Also finde ich.
Das sind doch viel zu wenige. Die sind eben doch auch nicht Panorama. Die kriegen dann irgendwo einen Tipp, die recherchieren ein bisschen, machen einen schönen Bericht. Aber was Brohrhilke halt sagt, du musst da am Ball bleiben. Ja. Und zwar mit massiv Personal, wie du auch sagtest, und über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Also du brauchst halt einfach so viel Expertise, dass jemand, der diese Expertise mitbringt, einen Teufel tun wird, sich für ein Handgeld beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk beschäftigen zu lassen. Das ist ja das Problem. Voll. Du brauchst halt so Idealisten, die dann tatsächlich zur Finanzwende gehen oder sowas.
Ja. Ja, vor allem, ich denke immer so, wir sprechen jetzt gerade über einen Finanzskandal oder über einen Finanzbetrug oder Steuerbetrug letztendlich, der 10, 15 Jahre her ist.
Ja.
Über die neuen Methoden sprechen wir nicht, weil wir gar keine Ahnung haben.
Genau, wir wissen es noch gar nicht. Das ist eben auch so ein Problem, ja.
Ja.
Komme ich denn da jetzt weg? Warte mal. Naja, egal. Ich bin ja glücklicher Abonnent des Newsletters des IPG-Journals von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und darin habe ich ein schönes Stück gefunden. Da argumentiert ein Politikwissenschaftler, Ronald Lochte ist sein Name, gegen die Taurus-Lieferung. Wobei ich Taurus sowohl konkret als auch als Metapher verstehe in diesem Artikel. Er sagt, momentan gäbe es in der Ukraine einen asymmetrischen Krieg. Und schreibt, Asymmetrie liegt vor, wenn eine militärisch starke Kriegspartei in der Lage ist, eine andere militärisch schwache Kriegspartei in deren Heimat anzugreifen, aber dies umgekehrt nur begrenzt möglich ist. Aufgrund der asymmetrischen Natur des Krieges kämpft die militärisch schwache Kriegspartei einen Kampf um ihr politisches oder insgesamt um ihr Überleben. Wenn sie aufhört zu kämpfen, wird die Existenz ausgelöscht. Die militärisch starke Kriegspartei hingegen kann den Krieg jederzeit abbrechen, ohne um ihre Existenz fürchten zu müssen. Asymmetrischer Krieg. Würde jetzt die Ukraine Russland angreifen und sei es nur versehentlich, hinreichend Zivilisten töten, also das machen, was die Russen in der Ukraine systematisch machen, dann könnte Putin die Bevölkerung hinter sich versammeln, also die russische Bevölkerung hinter sich versammeln, ohne jemals fürchten zu müssen, dass sie kriegsmüde wird. Im Moment muss Putin fürchten, dass sie kriegsmüde wird. Darum heißt das Ding Spezialoperation. Darum gibt es nur eine Teilmobilisierung und keine komplette Mobilisierung, weil er immer ein bisschen so eine Gratwanderung hat. Ja, wie ist die Akzeptanz in meiner Bevölkerung? Na, weil auch in so einem Mafia-Staat ist der Pate letztendlich auch auf das Wohlwollen seines Fußvolks angewiesen. Weil wenn alles Fußvolk sagt, nee, wir folgen denen nicht mehr, dann steht er alleine da. So, jetzt ist Taurus eine weitreichende Waffe. Und er sagt, die hat das Potenzial, einen Wandel des Krieges herbeizuführen. Im Nebel des Krieges, schreibt er, was ich eben gesagt habe, ist immer mit Friktionen zu rechnen und niemand kann vollkommen ausschließen, dass eine Taurus-Lieferung letztlich nicht doch zu zivilen Toten in Russland führen würde. Wenn das passiert, kann Putin den Krieg als symmetrisch deklarieren. Und dann würde die Zeit aufhören, für die Ukraine zu spielen. Er sagt, solange der Krieg asymmetrisch bleibt, spielt die Zeit für die Ukraine, vorausgesetzt, der Westen liefert weiter ausreichend Material von geringer Reichweite. Und dann zitiert er Kissinger, was ich ganz lustig finde. Die Guerilla gewinnt, wenn sie nicht verliert. Die konventionelle Armee verliert, wenn sie nicht gewinnt. In diesem Bild ist dann die Guerilla, ist dann die Ukraine. Und er sagt, es sind nicht nur Putins Atomwaffen, vor denen sich Deutschland nach der Lieferung von Taurus fürchten müsse. Es wäre vor allem das russische Volk. Mhm. Eigentlich ganz cool, ne? Also ich finde den Gedanken ganz cool. Wenn also der Westen genug militärisches Material liefert und vermieden wird, aus dem asymmetrischen Krieg einen symmetrischen Krieg zu machen, könnten die Ukrainer am Ende obsiegen. Dabei reicht es aus, den Krieg nicht zu verlieren, um ihn zu gewinnen. Und das ist das erste Mal, dass ich ein gutes Argument gegen weitreichende Waffen höre und dass ich sogar derart gut finde, dass es mich immerhin ein bisschen in meiner Position ins Wanken bringen kann, dass wir um jeden Preis weitreichende Waffen, Marschflugkörper und sonst irgendwie was an die Ukraine liefern sollten.
Ja. Ja, ich kann es nachvollziehen.
Man muss einschränkend natürlich sagen, das nicht zu tun, bedeutet gleichzeitig auch, dass die Ukraine weiterkämpft und vielleicht länger kämpft und vielleicht mehr Leute verliert, als sie unbedingt verlieren müsste, wenn die Taurus tatsächlich nur benutzt würden, um diese scheiß Kertschbrücke endgültig mal wegzubomben oder irgendwie
sowas. Ja, aber ich weiß nicht, inwiefern die Kertschbrücke mit ihrer Existenz, ja, also das müsste man dann nochmal nachzeichnen.
Symbolisch. Das ist ein symbolisches Ding. Also da ist es
genau, einfach, inwieweit die wirklich für Menschenleben dann verantwortlich ist.
Nee, meine ich ja. Also die Kertschbrücke, die könnten sie wahrscheinlich einfach so wegblasen, aber es könnte ihnen halt auch passieren, dass das Ding irgendwo kurz vor Moskau einschlägt, versehentlich. Darum geht es ihm. Und das finde ich schon, was mich wundert, ist, dass die Bundesregierung nicht ähnlich argumentiert. Weil ich würde das verstehen, wenn Scholz sich hinstellen würde und sagen würde, pass mal auf, ne? Es reicht zu gewinnen, wenn wir dafür sorgen, dass die Ukraine nicht verliert. Das wird blutig und das wird hässlich, aber es reicht und genau das tun wir. Ich glaube, dass er damit viel Sympathie kriegen würde. Ich weiß nicht, ob bei der Ukraine, aber zumindest hier bei uns. Und daraus ließe sich ja sogar noch mehr ableiten. Also, ne, so, was können wir denn unternehmen? Was können wir maximal, was können wir krasses unternehmen, um das Russland so schwer wie möglich bis unmöglich zu machen, zum Beispiel Nachschub in die besetzten Gebiete zu bringen oder sowas?
Ja, also vielleicht ist das intern ja alles so besprochen, aber nach außen halt nicht. Und ich habe ein bisschen den Verdacht, dass das auch daran liegt, dass wir gerade Wahlkampf haben. Es ist Europawahlkampf. Ich weiß nicht, ob du die Plakate der SPD schon gesehen hast.
Nee.
Also die plakatieren sehr groß solche Sachen wie Besonnenheit.
Oh. Genau. Wobei das natürlich auch ein Argument der Besonnenheit wäre. Zu sagen, pass mal auf, Leute.
Aber ich glaube, sie wollen die Besonnenheit schon noch ein bisschen, also schon noch ein bisschen mehr auch die einfangen, die so fast in Richtung Bündnis Sarah Wagenknecht tendieren. So vermute ich jetzt mal. Was irgendwie sehr schön ist, es kursieren Bilder im Internet, wo Leute, die 2 N in besonnen, einfach durch 2 F überklebt haben. Schön. Und das ist doch mal eine sehr schöne.
Ja, ist natürlich eine Straftat, ne? Wahlplakate schänden ist eine Straftat, was ich krass finde. Also eine Straftat.
Ja.
Da denke ich, ist das in anderen Ländern eigentlich auch so oder sind wir da nun mal wieder besonders verkrampft? Ich
weiß. Was heißt verkrampft? Also das ist ja wieder so ein Bereich, ne? Ich glaube, die Demokratie, also wir nehmen das halt sehr ernst auch mit der Demokratie und zur Demokratie gehört der Wahlkampf und der Wahlkampf ist nur dann ordentlich, wenn alle Parteien die gleiche Art und Weise oder zumindest die Chance haben, daran teilzunehmen und da keiner benachteiligt wird. Also ich finde, das hat auch schon so ein bisschen was wie, ja, also ich finde schon.
Auf Wahlplakate. Ich
bitte dich. Doch.
Das nimmt doch niemand ernst, oder?
Weiß nicht.
Meinst du, die Leute nehmen Wahlplakate? Also so schlicht können die doch alle nicht sein. Da. Naja, jedenfalls, ich fand das vielleicht nicht ein gutes, aber ich fand das kein schlechtes Argument und das Beste, das ich bisher gehört habe, gegen Taurus und alles, was damit zu tun hat, Lieferung.
Ich möchte auch auf ein Aufregerthema gucken diese Woche, das sogenannte Schulbarometer. Das deutsche Schulbarometer, das ist eine Erhebung der Robert-Bosch-Stiftung, die an allgemein und berufsbildenden Schulen in Deutschland gemacht wird. Und gefragt werden dabei dann 2 Gruppen. Einmal beim deutschen Schulbarometer Lehrkräfte. Kannst du dir vorstellen, wer da befragt wird? Ja, die Lehrkräfte. Also wie ist die aktuelle Situation an Schulen und dann aus der Sicht der Lehrkräfte. Dann gibt es auch noch das deutsche Schulbarometer SchülerInnen, die gendern. Da werden Kinder, Jugendliche und ihre Erziehungsberechtigten zum psychischen und schulischen Wohlbefinden von SchülerInnen sowie zu psychosozialen Versorgungsstrukturen inner- und außerhalb der Schulen befragt. Beide Befragungen werden jetzt ab diesem Jahr, also ab 2024, jährlich und mit den gleichen Befragten gemacht. Also das ist super. Eine Längsschnitt-Panel-Erhebung. Ist also gerade frisch gestartet. Das heißt, wir haben jetzt keine Vergleichswerte von früheren Befragungen. Das vielleicht mal vorweg.
Okay.
So, und jetzt wurden diese Ergebnisse des Lehrkräfteschulbarometers diese Woche veröffentlicht. Die Befragung der Schülerin kommt im Herbst. Also die ist noch nicht fertig. Finde, dann wird es eigentlich erst richtig spannend, ne? Wenn man dann diese beiden Befragungen auch mal ein bisschen nebeneinander halten kann. Wie sehen die Lehrkräfte das alles? Wie sehen die SchülerInnen das alles? Aber gut, es war auf jeden Fall schon großer Aufreger in den Medien, weil 2 Schlagzeilen waren eigentlich fast überall zu lesen. Viele Lehrkräfte erleben Gewalt an ihren Schulen und viele Lehrkräfte erwägen einen Berufswechsel.
Tja.
Vor allem jüngere LehrerInnen und vor allem Frauen überlegen offenbar, ob sie lieber noch was anderes machen, also nochmal den Beruf wechseln. Und fast jeder 2. Lehrer sieht an seiner Schule ein Problem mit psychischer oder physischer Gewalt unter Schülern. So, und ich habe mir gedacht, da muss ich jetzt doch nochmal meinen Senf dazu abgeben, weil erstens, wie gesagt, Vergleichswerte fehlen Und was ich jetzt sage, sage ich nicht als Pädagogin, sondern als ehemalige Schülerin und als Mutter von zwei Kindern. Die Medien waren so, oh, jeder zweite Lehrer sieht Gewalt an seinen Schulen. Ich sage, endlich sieht immerhin jeder zweite Lehrer die Gewalt an den Schulen. Mhm. Endlich nehmen sie das mal wahr, weil ich war Schülerin an einem Gymnasium, das als wahnsinnig solide galt, das in der ganzen Region einen richtig guten Ruf hatte. Aha. Aber psychische Gewalt unter den SchülerInnen war Alltag.
Also Mobbing, klar, Mobbing. 80er Jahre genau, zu meiner Schulzeit.
Das ist, nicht nur 80er, ja, genau.
Ja gut, ich kann halt nicht anders als in den 80ern zur Schule.
Ja, und ich in den 90ern, na gut. Und das ist halt, also ich glaube, das haben viele Redaktionen überhaupt nicht auf dem Schirm, die jetzt darüber so ganz entsetzt waren, was, so viel Gewalt an den Schulen. Aber es ist eben physische und psychische Gewalt, von physischer und psychischer Gewalt die Rede. Jedenfalls ist es halt Alltag an Schulen. Also offenbar ist es nicht bekannt, dass Mobbing an Schulen Alltag ist. Ja, bei mir in der Klasse war das so ein Roulette. Du wusstest nie, wen es als nächstes trifft. Erst war es eine Freundin von mir, dann war ich's, dann war es ein anderes Mädchen, wo man gesagt hat, die hat im Schulanteil masturbiert. Weißt du, wo du denn heute denkst, so, ja, und? Dann ein Mädchen, wo man gesagt hat, die ist lesbisch. Ja, und? Mhm. Aber ne, das war damals halt Grund zu mobben.
Ja, das Einzige, wie du dem entgehen konntest, war es, von Anfang an klarzustellen, wer hier der Mobber ist, nämlich du selbst. Da war ich dann so ungefähr.
Ah, okay, ja, siehst du? Ja, und jetzt habe ich zwei Kinder und kann nur sagen, gut, das ist jetzt anekdotische Evidenz, aber zwei Kinder, zwei Klassen und in beiden Klassen gab es Mobbing. Und zwar in der Grundschule schon. Also, ja, und in der einen Klasse wurde es immerhin thematisiert und angegangen, in der anderen Klasse nicht. Da wurde es einfach nicht beachtet oder übersehen oder ich weiß nicht was. Also, ich denke, wenn wir hören, jede zweite Lehrkraft bemerkt an ihrer Schule Gewalt, physisch oder psychisch, dann frage ich, warum bemerkt denn die andere Hälfte noch immer nichts? Ja, was können wir denn tun, damit die noch ein bisschen sensibler werden? So würde ich das Ganze mal einordnen. Ja. Weil Gewalt tritt halt in allen Schulen auf, nicht nur an Problemschulen. Da ist sie dann wahrscheinlich eher die physische Gewalt. Also da ist die vielleicht stärker sichtbar auch. Ja, ein gebrochener Arm ist ja schneller zu sehen als ein gebrochenes Herz, sage ich mal. Aber ja, ich habe mich eigentlich fast schon gefreut, als ich das gelesen habe. Ich dachte, ey, Mensch, die Leute merken es mal. Und der nächste Schritt ist ja dann, wie kannst du diese Lehrkräfte befähigen, was zu tun? Also an der Schule meiner Kinder gibt es zum Beispiel SchulsozialarbeiterInnen, die dann dabei helfen, solche Konflikte oder solche Probleme auch zu klären. Die werden sofort eingeschaltet. Da sind die LehrerInnen auch gar nicht allein damit, aber das ist ja nicht in allen Schulen der Fall. Also.
Und dann hast du ja auch noch einen Teil der Elternschaft, die für jeden Scheiß mit ihren Anwälten drohen oder anrücken. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch ein Problem ist. Also dass das auch Lehrerinnen und Lehrer tendenziell verunsichert, irgendwo mal aktiv zu werden oder zumindest das Wort zu ergreifen. Weil sie sich vielleicht denken, also ein Freund von mir ist Gymnasiallehrer in Nordrhein-Westfalen und der sagt, es ist im Grunde, egal was ich mache, ich muss immer damit rechnen, dass wieder irgendwie einer von den reichen Eltern vor mir sitzt und mich versucht, mit Anwaltsdrohungen davon zu überzeugen, dass die Vier, die sein Kind geschrieben hat, und zwar ganz eindeutig, dass das gar nicht sein kann.
Oh Gott.
Und ich glaube, sowas macht dich auf Dauer auch mürbe, sodass du dann irgendwann sagst, was er witzigerweise auch sagt, weißt du was, sind mir die alle scheißegal. Ich kenne auch die Namen der Schülerinnen und Schüler in meinen Leistungskursen, die kenne ich, die anderen sind mir scheißegal. Ich mache hier nur noch meinen Job und dann gehe ich nach Hause.
Das ist traurig.
Das ist natürlich auch nur rein anekdotisch, aber das ist schon, und der war sehr, sehr engagiert, als er angefangen hat, vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so.
Ich glaube, ja, das ist auch noch dieses Thema Beruf wechseln und so. Ich glaube, wir müssen auch noch mal bei der Ausbildung der LehrerInnen genauer hinschauen, wer wird denn eigentlich Lehrerin oder Lehrer? Also in Finnland ist das ein hoch angesehener Beruf, wo die Leute, die es überhaupt werden dürfen, so hart ausgesiebt werden wie, weiß ich nicht, also als würden sie Ärztinnen werden, die am offenen Herzen operieren, so ungefähr. Ja. Und entsprechend sind das aber halt auch fitte Leute und wirklich auch angesehen. Also wenn du da sagst, ich bin Lehrerin, dann sagt niemand so, sondern, oh, wow, was krass.
Ist aber wahrscheinlich auch ein komplett anderes System. Ne? Die sind nicht verbeamtet, würde ich jetzt mal vermuten. Und falls doch, sind sie vielleicht nicht auf Lebenszeit verbeamtet, sodass sie sich letztlich auch rausnehmen können, was sie wollen. Also, so, ich finde immer wieder.
Was ja vielleicht auch ein falscher Grund dafür ist, das überhaupt erst zu werden.
Ne? Was jetzt?
Ja, hier in Deutschland Lehrerin zu werden, ja, ist ein sicherer Beruf. Ich werde verbeamtet, dann habe ich ein laues Leben. Oder ich weiß nicht, was ich glaube, so stellen sich die Leute das hoffentlich nicht mehr vor. Aber früher war das ja durchaus ein Argument.
Ja, aber das müssen die sich ja auch gar nicht so vorstellen. Ich werde nie vergessen, als die Pestjahre an ihrem Höhepunkt waren, wie oft ich da gehört habe, dass Lehrerinnen und oder Lehrer gesagt haben, ja nee, also Fernunterricht ist überhaupt nicht möglich, weil der Arbeitgeber, der hat mir ja überhaupt keinen Laptop zur Verfügung gestellt. Und ich dann auch denke, Digga, wenn dein Beruf ist, die Ausbildung unserer Kinder sicherzustellen, dann hast du gefälligst, einen eigenen Laptop zu haben und von vorne bis hinten zu verstehen, was auf diesem Ding und was mit diesem Ding passiert. Mhm. Nur, ich kann verstehen, dass man sagt, naja, das kann man jetzt ja nun nicht einfach so verlangen, ne, so praktisch in Gutsherrenart. Aber du hast halt auch überhaupt keine Möglichkeit zu sagen, nee, sorry, aber ab einem gewissen Punkt ist das halt jetzt auch Arbeitsverweigerung oder dir fehlt die geistige Eignung, diesen Job überhaupt zu machen. Also nehme ich dir diesen Job wieder weg. Du bist nicht sanktionierbar oder nur sehr, sehr schwer sanktionierbar als Beamter. Und ich glaube, dass das nach wie vor eins der größten Probleme hier an unseren Schulen ist.
Ja.
Es gibt keine Anreize, sich wirklich für die Schülerinnen und Schüler, für die Ausbildung, für die Schule, für die Institution einzusetzen. Es sei denn, du bist sowieso schon Idealist.
Ja.
Ansonsten gibt es keine Anreize dafür.
Ja, aber vielleicht ist das ein erstes Kriterium wert, Lehrerin oder Lehrer, wenn du wenigstens ein bisschen idealistisch bist.
Ja, aber das sind ja dann witzigerweise auch die, die als erstes zerbrechen.
Das stimmt, die brennen dann aus. Das ist ein bisschen wie der Pflege, ne? Also das ist, ich höre manchmal diesen Podcast Schule brennt von Bob Blume, der Netzlehrer. Und der bringt das ja immer wieder ganz gut auf den Punkt, was so die Probleme sind und ne, zum Beispiel Lehrermangel. Also bei uns an der Schule jetzt sind 30% oder über 30% Lehrermangel.
Krass,
und trotzdem läuft diese Schule, ja, sie bricht nicht zusammen. Und warum bricht sie nicht zusammen? Weil die ganzen Idealisten das Ding am Laufen halten.
Ja,
ne?
Ja.
Und das ist wie in der Pflege ja auch. Die sagen ja auch alle so, ja, das System ist eigentlich, also Medizin brennt, Pflege brennt, aber es bricht nicht zusammen, weil geht ja nicht. Man kann es ja nicht zusammenbrechen lassen. Ne? Das sind ja Menschenleben. Ja, so viel zum Schulbaum. Ich bin wirklich gespannt auf die SchülerInnenbefragung im Herbst.
Ich habe eine halbwegs gute Nachricht dabei.
Mensch.
Und zwar hatte ich ja angekündigt, Beton d'amour. Es geht um Beton. Beton ist, ich habe es extra nachgeschlagen, ein künstlicher Stein aus Zement, Wasser und, wie nennt man das? Das war ein komisches Wort, ich habe es weggestrichen. Zement, Wasser und Sand oder Kies oder Splitt. Mhm. Also irgendwie so ein Gesteinsbruch irgendwie. Das Zeug hat zwei Probleme. Das zugesetzte Gestein, also Sand, Kies, Splitt, muss grobkörnig sein, sonst wird es kein Beton. Das ist der Grund, warum der Sand knapp ist. Mhm. Ne? Da haben wir ja häufiger schon mal drüber gelesen und gehört. Der Sand ist weltweit knapp, obwohl die Wüste voller Sand ist. Der Sand in der Wüste ist aber rund erodiert. Der ist rund geschliffen und darum kannst du ihn nicht in Beton machen. So. In Beton ist Zement, habe ich gesagt. In Zement ist Klinker. Klinker besteht aus Kalk und Ton. Ich vereinfache ein bisschen. Die beiden Dinge, also Kalk und Ton, werden versintert. Das heißt, wenn die versintert oder wenn die gesintert? Ne, die werden halt so weit erhitzt, bis sie schmelzen, also miteinander verschmelzen. Das passiert so um die 1450 Grad Celsius. Das heißt, du musst sehr viel Energie zuführen. So viel Energie führst du nicht zu, indem du eine Solarzelle hinstellst. Und also das machst du mit Gas oder Kohle oder Öl, also ne, hohe Energiedichte und dann verbrennst du, das macht viel CO2. Außerdem ist es eine chemische Reaktion, bei der viel CO2 freigesetzt wird. In Deutschland macht Beton 2% der CO2-Emissionen aus. Weltweit macht er 8% der CO2-Emissionen aus. Das ist nicht zu vernachlässigen.
Krass.
Einerseits. Andererseits sieht man aber auch, und das muss man nur nach China gucken, Beton ist ein irrsinnig gutes Geschäft.
Mhm.
Ja, weil es wird gebaut wie blöde und Beton ist ein guter Baustoff. Jetzt meldet die Tagesschau, eine deutsche Firma hätte irgendwo in Norddeutschland eine Fabrik eröffnet, die, so nennen die das, klimapositiven Beton herstellen würden. Die haben sich spezialisiert auf Fertigteile. Die Rückkehr des Plattenbaus. Also sie haben sich, Betonfertigteile. Wo ich dann dachte, vielleicht nennt man es nicht klimapositiv, weil klimapositiver Beton ist Holz. Bau halt mit Holz, Arschloch.
Ja,
so.
Genau.
Aber okay, witzigerweise kommen wir jetzt gleich dahin. Also die haben angeblich ein Verfahren entwickelt, mit dem man wesentlich weniger Zement im Beton braucht. Und damit wollen sie 80% CO2 einsparen. Das Zeug ist angeblich genauso stabil wie herkömmlicher und in der Herstellung nicht teurer als herkömmlicher Beton. ein bisschen nebulös ist, Sie sagen, ja, wenn kohlenstoffsenkende Materialien hinzugefügt werden in das Fertigmaterial, dann würde am Ende mehr CO2 absorbiert werden können, als in der Herstellung, in der gesamten Herstellung frei geworden ist. Ich weiß nicht, was das für Materialien sein könnten. Also was sind kohlenstoffsenkende Materialien, die man in Beton einrühren könnte? Ich weiß, Sägespäne oder so, weil ne, verbautes Holz, gute Kohlenstoffsenke. Keiner, vielleicht haben wir Expertinnen oder Experten oder zumindest irgendwie Leute in der Hörerschaft, die ein bisschen mehr sich damit auskennen. Was sind kohlenstoffsenkende Materialien, die man in Beton streuen könnte? Der Knüller geht noch weiter. In deren Verfahren können sie Wüstensand verbauen.
Ach.
Und deren Beton ist auch noch bis zu 40% leichter. Das heißt, du kannst mit weniger Materialeinsatz bauen. Also je nachdem, was du baust. Ne? Also ich vermute mal ganz oben im Wolkenkratzer oder auch ganz unten, da willst du vielleicht jetzt nicht dünnen Beton haben, sondern dicken. Und weil das, also wie immer, ich kann ja nicht anders als Wasser reinzugießen, das klingt auf eine Art viel zu schön, um wahr zu sein. Und darum, liebe Kinder, wollen wir alle ganz brav darauf warten, dass deren Zeug großflächig verbaut worden ist, ordentlich begutachtet worden ist. Und dann erst wollen wir uns fragen, ob diese Firma auch Aktien oder Anleihen ausgibt. Momentan ist es sowieso eine GmbH, die hat nicht mal eine Webseite. Das könnte man komisch finden, aber wir sind hier in Deutschland und bei deutschen Mittelständlern muss das nicht unbedingt was heißen, dass sie noch nicht mal eine Webseite haben.
Das stimmt. Ist so lustig, weil als du gesagt hast, 80% weniger CO2, da habe ich gedacht, ach Mensch, das ist ja die gleiche Zahl wie, wo ich diese Woche drüber gestolpert bin, eine Meldung aus Schweden und Dänemark. Nämlich da gibt es ein Unternehmen, das Windräder, also du weißt schon, die Dinger, die Windstrom erzeugen, eine Firma, die Windräder aus Holz baut. Und die sagen nämlich auch, im Vergleich zu Windrädern aus Stahl sparen wir 80% CO2 ein. Das ist auch nochmal eine ganz interessante Entwicklung. Und die bauen die Dinge auch so, dass sie witterungsstabil sind und letztendlich leichter herzustellen, leichter zu transportieren. Alles ist besser anscheinend, als wenn man die Dinge aus Stahl baut. Ich habe diesen Artikel gelesen und gedacht, hä, und warum haben wir die bisher immer aus Stahl gebaut? Naja, auch hier darf man wahrscheinlich abwarten, aber das ist auf jeden Fall ein Unternehmen, das auch schon seit 8 Jahren am Markt ist und viel mit Holz macht, also ganz viele andere Sachen auch schon. Und jetzt eventuell den Windradmarkt revolutioniert, finde ich auch.
Da gibt es ja noch eine kleine Revolution. Das ist eine Meldung von, das hatte ich Anfang April, hatte ich das gelesen. Im Brandenburgischen wollen sie ein Höhenwindrad aufbauen, das 300 Meter hoch ist, weil in 300 Metern der Wind konstanter wehen würde. Und sie damit, ich weiß gar nicht, wie viel, aber das war auch so, ja, und damit können wir dann 4-mal so viel Strom wie mit dem normalen Windrad oder irgendwie sowas mal. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel mal mehr das war. Müsste ich jetzt nachgucken. Aber ja, fand ich auch ganz spannend. So einen Eiffelturm dahinstellen. Und das dann aus Holz. Huiuiui. Und dann kommen diese, dann kommen wieder irgendwie so linksradikale Schwachmaten und zünden einfach das Holzding an.
Das wäre natürlich blöd.
Zuzutrauen ist es den Deppen halt, ne?
Leider schon. Gucken wir doch mal mit Shamjaff über, wir gucken gar nicht über den europäischen Tellerrand dieses Mal, sondern wir gucken uns in Europa an. Wir sprechen ja oft von der Festung Europa und wer sichert die Festung Europa? Das ist die Agentur, die sogenannte Grenzschutzagentur Frontex. Und deren ehemaliger Chef, der wird jetzt vor Gericht gebracht in Frankreich. Verschiedene Organisationen haben sich überlegt, wir machen den jetzt persönlich oder wir sagen, der ist persönlich verantwortlich dafür. Fabrice Leggeri ist das, der jetzt interessanterweise auch in die Politik geht, aber das das will ich gar nicht zu sehr spoilern. Und was von diesem Verfahren zu erwarten ist, das erzählt uns die Scham.
Hi Kada. Ja, also für diejenigen, die Fabrice Leggeri gar nicht kennen, den kennt man aus verschiedenen Schlagzeilen in den letzten Jahren auf jeden Fall. Fabrice Leggeri war der ehemalige Chef von Frontex und kandidiert jetzt auch für die EU-Wahlen, und zwar auf der Liste einer rechtsextremen Partei, wohlgemerkt. Diese Vorwürfe gegen ihn sind unglaublich gravierend, aber die sind tatsächlich auch nicht neu. Er nennt das Ganze ein politisches Spiel und droht denen jetzt auch mit einer Klage zurück wegen Verleumdung. Aber kurz zu den Vorwürfen. Letztes Jahr gab es schon mal eine Schlagzeile mit Fabrice Leggeri. Da hatte er, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Die Zeit geht so schnell vorbei seit Corona, aber er ist eben nicht zurückgetreten. Also ich sagte, ehemaliger Chef von Frontex, er war damals Chef von Frontex, da gab es Ermittlungen, auch mitunter eben der Spiegel hatte damals nachgewiesen, dass eben griechische Küstenwächter und Frontex sich dabei komplizenhaft verhalten hätten, wie MigrantInnen im Mittelmeer eben illegal zurückgewiesen worden seien. Und die hätten sich dann sozusagen miteinander verbandelt und später versucht, dann auch die Vorgänge zu vertuschen. Und dieser Bericht oder diese Ermittlungen eben hatten dann Legerie in Bedrängnis gebracht und die führten dann eben am Ende zur Absetzung von Legerie. Und letztes Jahr gab es schon bereits Klagen, die sehr ähnliche Vorwürfe eben hatten, einmal vom ECCHR, auch noch von Sea-Watch. Die haben ihn und noch ein paar andere hohe Tiere der EU vor dem Gericht in Den Haag verklagt. Es ist ganz wichtig, jetzt zu sagen, es geht nicht nur um Fabrice Legerie, es geht um verschiedene Menschen, die in der EU eben dieselben Sachen gemacht haben. Die Klage war schon damals wegen ihrer, ich zitiere, individuellen Verantwortung in zahlreichen Fällen von Freiheitsberaubung. Zu den weiteren Beklagten zählen Ex-Innenminister Matteo Salvini oder die frühere EU-Delegierte für Außen- und Sicherheitspolitik, die auch schon auf sehr vielen deutschen Bühnen war und sehr ehrenvoll anmoderiert wurde und so, Federica Mogherini. Schon in der Klage vom ECCHR letztes Jahr wurde ähnlich argumentiert, dass das Anhalten von Booten mit MigrantInnen und Geflüchteten, um die dann zurück nach Libyen zu schicken oder dass man eben deren Standorte an die libysche Küstenwache weitergegeben hat, dass man das nicht als Rettungsaktion sehen kann. Denn das stelle tatsächlich einen krassen Verstoß gegen das internationale Seerecht dar, vor allem, weil schon seit mehreren Jahren, also eigentlich auch seit 2011 bekannt ist, dass die Menschen in Libyen dann inhaftiert werden können oder noch schlimmer. Sie seien vor einer systematischen Ausbeutung sowie Misshandlungen, sexueller Gewalt und Versklavung ausgesetzt. Das wurde auch von den Vereinten Nationen festgestellt. Und genau aufgrund dieser Situation spricht die Klage jetzt von Dienstag, also diese neue Klage in Frankreich, von Beihilfe zu Folter und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Dafür ist jetzt auch die französische Justiz zuständig. Die beschäftigt sich damit, mit dieser 53-seitigen Dokumentation der Verbrechen, also ein riesen Ding. Und der Anwalt der Menschenrechtsliga der LDH, Emmanuel Daoud, der erklärte dazu, er sagt, ja, der Vorwurf ist gravierend, aber noch gravierender ist es, eigentlich Zehntausende von Männern, Frauen und Kindern im Mittelmeer sterben zu lassen oder ihre gewaltsame Rückschaffung in libysche Sklaverei zu erleichtern. Legerie habe, so er, eine persönliche Verantwortung dabei, weil er eben statt die Regeln der Genfer Konvention und des Seerechts zu respektieren, eben diese Menschen, die eigentlich nach Rettung suchen, nach Sicherheit an Libyen, Tunesien oder die Türkei ausgeliefert hat und dies dann in den offiziellen Berichten von Frontex auch noch verheimlicht habe. Legerie selber sagt, dass er von 2015 bis 2022 mit Frontex eigentlich 350.000 MigrantInnen gerettet hat und das im Einklang mit dem internationalen Seerecht. Ja, also all eyes on this Klage. Also es gibt verschiedene Klagen gegen ihn. Manche sind erfolgreich, sehr viele sind nicht erfolgreich. Und ich beobachte das auf jeden Fall mit großer Neugierde.
Ja, mal gucken. Fände ich ja super, wenn da mal noch ein bisschen.
Schon ganz cool, was wir uns da mit Frontex gebastelt haben. Ne? Das ist so, ich glaube, von nichts lässt sich leichter die Augen verschließen.
Toll.
Ja. Ja, wir kümmern uns doch.
Aber wir wollen mit einer guten Nachricht enden und die gute Nachricht betrifft mich vielleicht sogar persönlich, mal gucken, weil gestern ist hier was ganz Trauriges passiert, die habe ich schon erzählt, mein Staubsaugerroboter hat nach über 6 Jahren, also ich hatte ihn damals schon gebraucht gekauft, muss man auch sagen, der ist schon älter als 6 Jahre, hat er seinen Geist aufgegeben, also er hat nicht komplett den Geist aufgegeben, aber er hat so eine Fehlermeldung und macht halt nicht, was er machen soll. Ich habe ihn auseinandergenommen und überhaupt, egal, jedenfalls habe ich dir davon erzählt und du so, hä, das wird man doch reparieren können. Und ich so, Ja, aber das kostet Geld. Also ich hatte mich schon so ein bisschen umgeguckt, was mit wie viel wird man rechnen müssen. Also es ist kein Garantiefall mehr. Und der Hersteller würde das auch, tatsächlich kann man das einschicken und reparieren lassen, aber man muss schon mit Kosten von zwischen 100 und 120 Euro rechnen. Und dafür kriege ich halt fast schon einen neuen Staubsaugerroboter. Jetzt hat das EU-Parlament beschlossen und die Länder müssen das dann auch noch bestätigen, aber das gilt als Formalie. Jetzt hat das EU-Parlament beschlossen, dass es europaweit ein Recht auf Reparatur geben soll. Und das finde ich ziemlich super. Es kann sein, dass es noch bis zu 2 Jahre dauert, bis es in nationales Recht dann überführt wird. Also vielleicht muss ich noch 2 Jahre warten, bis ich dann meinen Staubsaugerroboter zur Reparatur bringen kann. Aber tatsächlich wäre genau so etwas dann ein Fall, für den das relevant werden könnte.
Aber nicht rückwirkend, ne? Also deiner ist platt.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie das dann ist, ne?
Also, hebt den gut auf.
Ja, ich habe auch schon gedacht. Wobei ich jetzt auch gesehen habe, dass der Hersteller tatsächlich, man kann es auch zurücksenden. Also anstatt dann halt irgendwie das als Elektroschrott zu entsorgen, kann man es auch an den Hersteller zurücksenden. Kann man übrigens mit den meisten elektronischen Geräten, vor allem auch großen Geräten. Genau, und auch für große Geräte ist auch dieses Reparaturgesetz gedacht. Also sowas wie Kühlschränke, die kaputt gehen, Waschmaschinen und so weiter. Das soll alles erleichtert werden, dass man die entweder direkt beim Hersteller, die müssen das dann kostengünstig anbieten. Also die Hersteller werden verpflichtet, auch genügend Ersatzteile, also so dass man es im Zweifel auch selber machen kann, anzubieten. Sie werden auch verpflichtet, sowas wie, ich glaube, Apple macht das ganz gerne, ne? Dass du so, du kannst es gar nicht selber machen, du brauchst spezielles Gerät, die Ersatzteile werden nicht an Werkstätten verkauft und so. Das wird alles mit diesem Gesetz verboten. Also die Hersteller müssen die Ersatzteile auch an andere Werkstätten verkaufen, damit die Reparaturen vornehmen können, sodass, und das ist auch vorgesehen, quasi zwischen den Reparaturwerkstätten, die es so gibt, ein Wettbewerb entstehen kann. Wer bietet denn die Reparatur eigentlich am günstigsten an? Also das finde ich eine wahnsinnig gute Nachricht. Natürlich geht es auch hier um Ressourcenschonung. Also es soll eben ermuntert werden, ein Gerät nicht gleich wegzuschmeißen, nur weil es nicht mehr geht, sondern und vor allem auch nicht so wie ich jetzt zu denken, ja toll, das ist so, da kostet die Reparatur so viel, da kann ich mir auch gleich ein neues Gerät kaufen, sondern zu denken, ach guck mal, die Reparatur ist gar nicht so teuer und gar nicht so kompliziert, das kann entweder ein Hersteller oder eine andere Werkstatt für mich machen. Oh. Es soll auch eine Art Datenbank geben, wo du dann online gucken kannst, wo ist denn der nächste Reparaturservice, der mein Gerät reparieren kann, also das, so dass du schnell auch jemanden findest. Und dann behältst du dein Gerät idealerweise noch ein paar Jahre, was ich auch gerne machen würde, weil mein Staubsaugerroboter ist einer der wenigen, die noch nicht smart sind. Also der läuft ja total dumm und ohne Verbindung mit dem Internet durch die Gegend, was ich eigentlich sehr, sehr gut finde.
Ja.
Das war die gute Nachricht.
Ja, so, das war mal fast eine gute Nachricht, außer dass dein Staubsaugerroboter kaputt
ist. Ja, das ist sehr tragisch für mich. Also vor allem jetzt, wo der Hund so hart. Naja. Und damit kommen wir zum Limerick der Woche. Dieses Mal ging es um das Thema Dubai und hier kommt, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblickert dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Ich impfte eine Wolke in Dubai und spielte da Didgeridoo bei. Die Sintflut begann beim Regentanz dann. Doch da verlor ich einen Schuh bei.
Da gab es dann auch zum Regen in Dubai, gab's, fand ich, 2 gute Anmerkungen von verschiedenen Leuten in den Kommentaren. Das eine war Tom, der irgendwo da in Dubai oder in den Emiraten auch unterwegs ist. Und der sagt, das ist so besonders nicht, dass es so starke Regenfälle gibt. Mm. Ja, jetzt sind nur so viele Schwurbler und sonstige Influencer hier aufgeschlagen, dass das einfach ein bisschen breiter getreten wird. Und dann gab es mindestens von Felix, Tom hat auch geschrieben, dass diese Wolkenimpfungsidee möglicherweise Pseudowissenschaft ist. Also es scheint der wissenschaftliche Nachweis darüber zu fehlen, dass Wolkenimpfung tatsächlich dazu führt, dass diese Wolken sich dann auch so abregnen, wie man das haben will.
Mm. No.
So, jetzt ich.
Jetzt die Limericks, genau.
Ich habe den von Biggie genommen. Ach, war einst ein Sultan aus Brunei. Der flog in den Urlaub nach Dubai, doch der fiel ins Wasser, wurde nasser und nasser. Das nächste Mal lieber Uruguay. Und ich habe diesen Limerick ausgesucht, weil ich der Meinung bin, dass man viel mehr Sachen im Leben irritierend betonnen sollte.
Finde ich auch gut. Dann nehme ich den von Sören, wenn du den nicht nimmst. Also.
Du nimmst immer den von Melina.
Nee, ich nehme immer den von den Mädchen und hätte natürlich deswegen jetzt auch den von Biggie genommen, weil der auch ganz schön mit dem Versmaß funktioniert hat. Ich gucke ja immer sehr aufs Versmaß, falls ihr euch mit dem Versmaß immer noch schwer tun solltet oder neu dabei seid. Der Ohrenblicker hat auf seiner Webseite Taschenpoesie eine Anleitung zum Limericks-Schreiben. Und dann können wir es nämlich auch besser sprechen. Und Sören macht es immer sehr gut. What wild speculation would you buy about all the rainfall in Dubai? Wenn das jetzt die Lieben auf Impfschäden schieben, dann ist da wohl wenig IQ bei. Was haben wir denn für ein schönes Thema diese Woche?
Beton.
Beton. Ich fand es auch sehr schön, wie du immer so schön französisch den Beton ausgesprochen hast.
Beton d'amour. Habe ich doch gesagt.
Hast du gesagt?
Ratadadada.
Sehr gut, dann nehmen wir den Beton und kommen zum Börsenticker. Montag.
Wall Street macht Boden gut. Nee. Wall Street macht Boden gut. Nee. Was denn jetzt?
Dienstag.
Wall Street Anleger kehren von irgendwoher, wo niemand weiß, dass sie gewesen sind, zurück. Wall Street Anleger kehren zurück. Aber niemand weiß woher.
Mittwoch.
Börsen kommen nicht mehr voran. Weil sie sich in Immobilien befinden. Denk mal drüber nach.
Ja. Donnerstag.
Neue Verunsicherung an der Wall Street.
Freitag.
Verlustserie im DAX dürfte heute enden. Ich überlege noch, ob es Konjunktiv oder ein Wunsch ist.
Und damit kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hulverscheid. Hallo Nando.
Ja, hallo.
Was konntest du denn noch finden, was du gerne korrigieren würdest oder ergänzen?
Ja, nicht so super viel, weil ihr fleißig wart in der Vorbereitung anscheinend und es war kein Rant von Holger dabei. Deswegen, da ist dann ja immer das Risiko ein bisschen erhöht. Nein, Spaß. Ich fange mal an mit dem Thema dieser Trendstudie Jugend in Deutschland 2024. Ich kann das Problem leider auch nicht lösen, dass man die sich halt kaufen muss, wenn man die lesen will im Volltext. Ich habe aber dann kurz überlegt, warum muss man die denn kaufen? Das wäre es ja für wissenschaftliche Studien jetzt nicht gewöhnlich so. Also natürlich gibt es Journals, die Geld kosten, wenn man die lesen will und nicht an der Uni ist oder so. Aber es ist ja ungewöhnlich, dass man jetzt so eine Studie direkt kaufen soll und liegt halt daran, dass die aus den Verkäufen finanziert wird. Also der Herausgeber Simon Schnetzer, so dass der ja ist offenbar halt eben Speaker und sowas für diese Jugendforschungsthemen und finanziert sich und halt diese Studie unter anderem daraus, dass er sie verkauft. Ich habe aber eine kleinere Bertelsmann-Studie gefunden, die man einsehen kann von 2023 und die gab es dann auch 2022 schon, die zu ähnlichen Themen fragt. Da kann man halt zumindest nochmal so quasi einen Vergleichsblick irgendwie reinwerfen, wenn einem das jetzt irgendwie, ja, wenn man sich da gerne nochmal abgleichen möchte, was jetzt die Medien berichtet haben über diese Studie, auch wenn da ein bisschen das Politische fehlt. Dann kommen wir zu einer weiteren Studie, Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Einkommen in Nature. Ich habe da mal gecheckt, ob das so weit stimmt, weil diese Studien können ja recht komplex sein und du hast ja auch vorgerechnet, was würde das für Deutschland bedeuten. Ich möchte kurz darauf eingehen, dass die Forscher oder die Studie selbst nicht sagen, ja, in Deutschland bedeutet das dann durchschnittlich das und das. Aber du hast richtig sozusagen aus der Studie herausgelesen, aus meiner Sicht, dass quasi das Gebiet, in dem Deutschland liegt, die machen das sogar auf kleinerem Niveau als auf Länderniveau. Die machen quasi so Gebiete auf der Weltkarte, wo man dann eben sagt, in dem Bereich, in dem Breitengrad, Längengrad, gibt es diese Auswirkungen. Und in Deutschland sind das eben dann durchschnittlich diese -11%, die du dann eben umgerechnet hast. In heutigen Geld würde das bedeuten, wenn ich 2000 Euro habe, dann habe ich da nur noch 1780. War korrekt und die kann übrigens jeder lesen, das habe ich nochmal nachgeguckt, weil ihr das in der Sendung nicht sicher hattet, die ist Open Access, also wenn jemand da mal reinschauen müsste, die ist tatsächlich nicht so super lang und glaube ich noch gerade zu verstehen. Dann hattet ihr gefragt, Wahlplakate, Beschädigung, sind wir da irgendwie in Deutschland besonders pingelig, dass das eine Straftat ist, also wir machen, das gibt es in anderen Ländern auch, dass das bestraft wird, ja, gibt es grundsätzlich. Also zum Beispiel auch in den USA, ne, da variiert das dann teilweise noch mit dem Bundesstaat, aber das ist schon üblich, dass man dafür für Diebstahl oder Vandalismus eben von so Wahlplakaten, wenn man die beschädigt oder eben entfernt, unerlaubterweise, dann kann man dafür mit Geldstrafe belangt werden oder sogar in Haft kommen, auch wenn es jetzt nicht so krasse Strafen sind. Nächstes Thema wäre dann die Studie zu den Bedingungen an den Schulen, die ihr vorgestellt hattet. Also ihr hattet die vorgestellt, weil es eben darum ging, dass ja viele Lehrkräfte eben psychische oder physische Gewalt an Schulen mitbekommen. Da hast du eingeworfen, dass das ja durchaus daran liegen kann, dass das Alltag an den Schulen ist, aber vielleicht sogar ein Teil der Lehrkräfte da einfach nicht sensibel genug für sind und das gar nicht mitbekommen. Das kann ich natürlich nicht unabhängig überprüfen, aber ich bin sehr gespannt, was dann die Studie im Herbst sagt. Ihr seid dann aber auch noch darauf eingegangen, dass es ja eben andere Regionen oder Länder gibt, in denen der Lehrerberuf ein bisschen anderen Stellenwert hat. Habt ihr explizit unsere skandinavischen Nachbarn angesprochen und da habe ich im Education GPS von der OECD, zum Beispiel zu Finnland, da sagen 59% der Lehrer, dass es ihre erste Wahl war, eine Karriere als Lehrer zu haben. Und 58% von ihnen stimmen der Aussage zu oder stimmen der Aussage sehr zu, dass ihr Beruf von der Gesellschaft wertgeschätzt wird. Also deutlich über die Hälfte. Das passt halt dazu, zu der Wertschätzung, die ihr genannt hattet. Und ein bisschen weniger als im OECD-Durchschnitt sprechen davon, dass sie sehr viel Stress in ihrer Arbeit erleben, wobei das ist ein Unterschied von 14-18%. Also da müsste man jetzt tiefer reinschauen, um zu gucken, wo da wirklich die Unterschiede sind. Und 1:1, den Zahlenvergleich zu Deutschland habe ich leider so in der Kürze der Zeit nicht gefunden. Vielleicht gibt es den aber, wenn man nochmal in die Zahlen tiefer reinschaut, wenn es Bildungsnerds gibt. Das Link zu der OECD-Seite packe ich in die Shownotes. Und dann wäre ich tatsächlich für heute schon durch.
Vielen lieben Dank, lieber Nando, und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Und damit sind wir schon wieder am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die Sendung möglich machen. Das seid ihr. Also wenn ihr die Sendung noch nicht möglich macht, dann macht sie doch bitte möglich. Auf wochendämmerung.de findet ihr verschiedene Wege, wie ihr das tun könnt. Direkt aufs Konto, ein Abo bei Apple oder auch bei Steady. Und wenn ihr bei Steady zum Beispiel ein Abo bei den Ultras oder im Fanclub abschließt, dann lesen wir am Ende jeder Sendung euren Namen vor. Und das kommt jetzt.
Dins 1. Oh, hier müssen wir mit verteilten Rollen.
Ja.
The same Abspann as last week, Miss Kader.
The same Abspann as every week, Holgi.
Well, I'll do my very best. Zwinker, zwonker.
Martin Afanasiev.
Guido Baulich.
Wing Commander Lord Flashers Verbotsliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten ist es, bei Entscheidungen jeder Art zu berücksichtigen, wie Russland diese interpretieren könnte.
Sir, ja, Sir. Alexander Bonsack sagt zu Schröders Spätzl und Omas nur Mensch, Meier, was für eine Scheißmasche.
Marc Bremer.
Oliver Delpi.
Der Olaf und der Fiete.
Für mehr Hundesnacks, der Maya-Fanclub.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Der Dösewicht ist einfach nur von einer 40-Stunden-Arbeitswoche plus 5 abfeierbarer Überstunden fertig. Listian Krinschner soll sich
Effen. Doppeldeckerfahrrad.
Erik Fröhlich.
Tim Gigling.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Hafranek.
Katharina Höhl.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Was, keine Kapern?
Jule Krohn.
Sabine Lorenz.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Rufus Platus.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Schickis für mehr Flausch.
Chris, die Tür nicht zu.
Joachim Urlas.
So dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi W. Möller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Anja und Jan aus Bielefeld.
Janine Schöne.
Lisa und Sebastian.
Lise grüßt den Itze, ach nee, der ist nicht eingeladen.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk Bö.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilecke.
Alice und Biele.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Jörn Boana.
Markus Boslett.
Ideen für Kleiderboutique-Namen. Ganz viel Textil mit Stil. The Modfather. Poli 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 Ramsamsam. Rhythm in Blusen, Gastschirtschaft, Boys in the Hoodie, Hosengarten, Kleidenschaft, Fäschewäsche, Klamottenkugel, Nadel mit Knöpfe, Stoffwechsel, kommste Socken, Hemdenlegion und Modensack.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Zum Glück nicht Carsten Maschmeyer.
Clemens Langhans und Christoph Henninger und so weiter.
Christoph Henninger und Clemens Langhans sind ganz schön hartnäckig.
Antonio Coimbra de la Coronia y Azevedo.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Wie wäre es mit Hopf Full News, der Brauerei-Podcast? Danke euch für die Wochendämmerung.
Ganz schlechte Idee. Ich habe mittlerweile mit so viel Braumeisterinnen und Braumeistern gesprochen, dass ich wirklich krampfhaft nach neuen Fragen suche, wenn ich mal wieder mit einem oder einer von denen rede. Wenn zwei Geodäten daten, dann gehen Geodäten auf ein Geodät.
Der Wind, das himmlische Kind.
Energiewende kann auch heißen, dass man am Ende April die Heizung wieder einschaltet.
Christiano de Tauscho.
Sebastian verweist auf Martin Vogel und gibt folgende Erkenntnispreis. Der Frühling beginnt jetzt schon im Februar, um im Juni und Juli Platz für die neue Jahreszeit Inferno zu schaffen.
Roland Erck.
Claude Fankhauser.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. FDP will Arbeitsverweigerern Bezüge streichen, Verkehrsminister Wissing in Angst.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossi-Bär.
Olli Frank.
Andreas Freund.
Daniela Stark freut sich auf jede neue Folge.
Mariana Friedrich.
Das eineckige Gesicht der zweieckigen Erde frisst das dreieckige Loch des runden Kindes.
Schrei deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Martin Barfuß gähnt sich ins Wochenende.
Mareike Geib.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Anne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Daniel Griesel.
Sally, der Pinguin, grüßt alle, die sie kennen.
Kati grüßt Joni.
Ricardo Guatta.
Jonas Günther.
F und H.
Annika H.
Simon Hägler.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Miriam, Jenny und Stefan Herzog.
Michael Heine.
Nils und Hilke.
Benjamin Hupp.
Pia und Thomas in Hausenbach.
Das wärmste Jäckchen ist ein Conny-Jäckchen.
Nils Israel.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Hat Ur-Roma eine Uhr, ist Ur-Romas Uhr um die Ur-Roma drum.
Tobias Johannes.
Matthias Johansen.
Annette K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piratenkapern?
Kamikasi.
Jasmin Kieselimack.
Tim Klausmeier.
Oliver Kleinert.
Klimper Klimper.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen, Knowles und Zalewski. Wir sind keine Kanzlei.
Jessica Kogoy.
Thomas Kohler.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Thomas und Corina.
Oliver Kohlfink.
Fabian Lange.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum. Lorem Ipsum.
René Ludwig.
Entschuldigung. Dramatischer kannst du nicht? Entschuldigung. Robert Manik.
Martin Meschke.
Wolfgang grüßt Mila, also nicht Wolfgang Wissen.
Nevermind.
Johannes Möller.
Die Mulle.
Celine Neubig.
Frank Nitsche.
Moss the Techie nimmt Holgers Entschuldigung an, eröffnet noch einen Maya-Fanclub. Die da vorn sind ja eigentlich die Maya-Ultras und fordert noch viel mehr Kekse für Maya und reichlich Likör Roste Reier für ihr Personal natürlich.
Ach so.
Likör öst Ostereier.
Ja. Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossen.
Ey, du Opferkathole.
Michael Ott.
Boris Perner.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe macht auf den Welttag des geistigen Eigentums in Klammern TM aufmerksam.
Axel Rasmussen.
Heike Rasmussen.
Ich glaube an das Gute im Menschen, rate aber sich auf das Schlechte in ihm zu verlassen.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Reppschläger.
Miriam Richter-Wiederhenker.
Marc Riese.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Rüd Rutz.
Roland S.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Christian Schluck.
Christian Schmidt.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Chip, Chip und Chap und so weiter.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung genau wie?
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Christian Steffen.
Jan und Steffi.
Blasenstein.
Gemobster und im Steinturm verbauter Pfotensiegel Stein.
Pommesstein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Larissa Struzina.
Günther Stück.
Claudia Taschow.
19.
Somebody Once Told Me und so weiter.
Moritz Timm.
Mr. Timm.
Felix, der seine 14 Monate dauernde Elternzeit als Privileg empfindet und der es traurig findet, dass unsere Gesellschaft dies nicht allen Vätern bzw. Familien ermöglicht.
Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung und etwas spät dran auch Danke für die liebe Postkarte.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
sind gechillt daheim, während Priscilla und Gwyneth Molesworth sich schon wieder in der Weltgeschichte herumtreiben.
Fauli, das Faultier, hängt ab und macht alles ganz langsam.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Henning Feller.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Andreas Waschk.
Tim Weber.
Ingo Weiser.
Schon gewusst, Alkoholiker und so weiter.
Martin Wittmann.
Mein Name ist Lose, wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme.
Tobias Wirth.
Cindy und Timmy Wüst.
What could it be? It's a mirage? You're scheming on a thing that's sabotage.
Uwe Zieling.
Und Martin Balaschk. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich spare auf ein Hausboot im Canale Grande.
Ja? Das wusste ich
ja, weil da wird das Wetter gut, hast du doch gesagt.
Stimmt, stimmt. Naja, also wenn denn der Amok abreißt, dann ist es da ganz gut. Ob der das tut, wissen wir ja noch gar nicht. Das ist halt das Problem. Man kann überhaupt nicht planen.
Ja, aber mit dem Hausboot kann ich ja dann schipper ich so lange in der Ostsee rum und wenn es dann scheiße wird, fahre ich nach Venedig.
Oder, das stimmt, das stimmt. Okay.
Ich spare auf ein Hausboot.
Gut. Das war die Wochendämmerung vom 26. April 2024. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Danke. Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.